Die Stiftshütte könnte uns ja dazu verführen zu denken, das war ein besonderer Ort, wo Gott den Menschen begegnen wollte. Und es könnte uns dazu verführen, dass es geografische Orte gibt, wo Gott den Menschen begegnet, besondere Orte, heilige Orte, und dass drumherum eben das nicht möglich ist, Gott zu begegnen. Aber natürlich war Gott schon immer da, er hat ja die Welt geschaffen, das heißt, er ist auch überall. Er ist überall da, die ganze Welt, das ganze Universum ist erfüllt vom Geist Gottes, weil er die Schöpferkraft ist und alles, was er geschaffen hat, ist von seiner, ja, von Leben beseelt, vom Odem, vom Ruach beseelt. Und ganz am Anfang, als Gott Adam und Eva geschaffen hat, waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Das heißt, sie haben in absoluter Vertrautheit mit Gott zusammengelebt. Aber es dauert nicht lange und darum hier auch der zweite Vers, als es am Abend, ich glaube, es ist 1. Mose, habe ich mich verschrieben, als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen, da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Ihr kennt alle die Geschichte, der Sündenfall, sie wurden ungehorsam, wollten selber noch göttlicher sein, als sie sowieso schon waren. Und die Scham kommt dazwischen, die Angst, warum sollten sie es sonst verstecken, und die Schuld. Angst, Schuld, Scham, drei riesengroße Themen, die die Menschen seither beschäftigen. Und seitdem ist auch eben diese Begegnung mit Gott nicht mehr so selbstverständlich, nicht mehr so vertraut, sondern sie ist gestört. Trotzdem gibt es auch seit dem Sündenfall immer wieder Momente im Leben von Menschen, wo Gott ihnen begegnet. Und das Interessante ist, das tut Gott auf so unterschiedliche Art und Weise, damals zu Zeiten des Alten Testaments, zu Zeiten des Neuen Testaments, bis heute. Hier ist ein Beispiel, da ist von Abraham die Rede, oder Abraham damals noch. Sie zogen durch Kanaan und kamen zur Eiche More in der Nähe von Sichem. Damals war das Gebiet von den Kanaanitern bewohnt, also noch nicht heiliges Land im Sinne aus der Sicht Israels. Da erschien der Herr Abraham und sprach, ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Und Abraham baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Danach zog Abraham ins Gebirge östlich von Bethel und schlug seine Zelte zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten auf. Dort errichtete er einen Altar und betete den Herrn an. Immer wieder gibt es so geografische, wirklich markante Punkte, wie zum Beispiel hier die Eiche More in der Nähe von Sichem. Ein ganz besonderer Ort, eine besondere Eiche, die kannte wahrscheinlich jeder dort. Und dort erscheint der Herr Abraham und spricht zu ihm. Das heißt, da ist ein Ort der Begegnung. Kommen ja später noch drauf, die Stiftshütte ist ja das Zelt der Begegnung. Aber es soll eben nicht suggerieren, dass wir Gott nur im Allerheiligsten, nur in der Stiftshütte begegnen können, sondern Gott kann dir und mir überall begegnen. Und was auch interessant ist, ist, dass überall da, wo Gott den Menschen erscheint, zu ihnen spricht, sehr oft ein Altar gebaut wird. Wie der gebaut werden soll, kommt dann später noch. Es kann auch zu Hause sein. Also die Leute waren ja damals viel unterwegs, waren Nomaden, sehr, sehr, sehr lange war das Volk Israel ein Nomadenvolk. Und der Herr erscheint dem Abraham nochmal bei dem Eichenhain von Mamre. Also wiederum ein ganz konkreter Ort, wo Gott ihm erscheint. Und es war einfach die Mittagszeit, es war am Eingang seines Zeltes. Das ist die Geschichte, wo die drei Engel kommen und ihm dann die Verheißung machen, dass Sarah ein Nachkommen gebären wird. Also mitten am Tag, im Alltag, erscheinen ihm Engel und durch die Engel begegnet ihm Gott. Gott begegnet den Menschen aber auch durch Träume und Visionen. Ihr kennt alle die Geschichte mit der Jakobsleiter, von der Jakob träumt auf der Flucht. Also auch das, ne, die sind im Land der Kanaaniter. Gott ist eigentlich ein feindliches Land oder beziehungsweise ein Land, was ihnen noch nicht gehört. Aber Gott begegnet ihnen dort. Hier ist Jakob auf der Flucht. Er hat Angst. Er ist eigentlich auch schuldig geworden, hat betrogen. Und trotzdem begegnet ihm Gott. Also auch das zieht sich schon wie ein roter Faden durch die Bibel, dass es nicht immer erst diesen ganzen Weg geben muss mit Sündenvergebung, Reinigung, sondern Gott kann dir immer und überall begegnen. Gott ist souverän. Aber auch er baut sozusagen einen Gedenkstein auf und macht damit diesen Ort auch für andere sichtbar zu einem heiligen Ort beziehungsweise zu einem Ort der Gottesbegegnung und lässt andere wissen, hier ist mir Gott begegnet im Traum. Ein weiteres Beispiel ist der brennende Dornbusch, als Mose die Schafe gehütet hat. Auch der Horeb wird hier schon erwähnt, der Berg Gottes. Später dann auch Sinai genannt, das ist also derselbe Berg, der sehr für einen Ort der Gottesbegegnung steht, kommt gleich nochmal. Hier wiederum ein Engel, der aus einer Feuerflamme spricht, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber er nicht verbrannte. Das heißt, hier erscheint Gott dem Mose durch ein besonderes Ereignis, was eigentlich sehr unnatürlich oder sogar übernatürlich war. Dann nochmal der Berg Sinai. Ich lese nicht den ganzen Text vor, aber ihr seht ja schon den Anfang. Als die Israeliten das Donnern und den Posaunenschall hörten und die Blitze und den Rauch sahen, das finden wir ja ganz viel im Alten Testament, gerade bei der Wüstenwanderung des Volkes Israel oder auch in den Psalmen, David, Psalm 18, dass Gott sich oft in dunklen Wolken verborgen hält und durch Donner und Blitz und Rauch, diese ganzen Naturgewalten, da haben die Menschen immer, die haben das immer mit Gottes Erscheinen oder mit Gottes Reden in Verbindung gebracht. Und manchen Menschen geht es heute noch so. So blieb das Volk in einiger Entfernung stehen, ganz unten, während Mose sich der dunklen Wolken näherte, in der Gott war. Manche würden das vielleicht übertragen auf eine schwierige Zeit in ihrem Leben, die sich auch manchmal wie eine dunkle Wolke anfühlt. Und man vielleicht manchmal erst im Nachhinein begreift, ich bin in dieser dunklen Zeit doch Gott begegnet, auf eine ganz andere, unverhoffte Weise. Dann Altäre, das finden wir auch ganz viel im Alten Testament, habe ich ja schon erwähnt. Und hier sagt Gott interessanterweise, wie diese Altäre gebaut sein sollen. Also er sagt sogar, baut mir Altäre, denn ihr sollt Opfer bringen, aber ihr sollt euch keine Götzen aus Silber oder Gold machen, sondern ihr sollt eure Opfer bringen auf einem Altar. Ich werde Orte bestimmen, wo ihr mich anbeten sollt. Dort werde ich zu euch kommen und euch segnen. Wenn ihr mir jedoch Altäre aus Stein errichtet, dann gebraucht nur unbehauene Steine. Also so wie die Natur, wie Gott sie letzten Endes geschaffen hat und nicht schon vom Menschen irgendwie zurechtgemacht und dass das alles hübsch aussieht oder gut ineinander passt. Nein, es soll ursprünglich sein. Und das Interessante, was hier vielleicht auch schon durchkommt, damit ich es nicht vergesse, wir denken manchmal, wir bauen für Gott ein Haus, wo wir ihm begegnen können oder wo er uns begegnen kann. Das ist ganz egal, ob es sich damals um den Tempel gehandelt hat oder um die Stiftshütte oder später dann die Synagogen oder auch heute die Kirchen. Wir denken, wir bauen Gott ein Haus, wo wir ihm begegnen können. Aber durch die Bibel zieht sich eigentlich der rote Faden, dass immer wieder Gott den Spieß umdreht und sagt, nicht du baust mir ein Haus, sondern ich baue dir ein Haus. Die Stiftshütte, da gibt Gott alle Anweisungen, wie groß sie sein soll, aus welchem Material, wie die genau aufgebaut sein soll. Es ist kein Mensch, der sich das ausdenkt, sondern Mose empfängt das von Gott. Genauso beim Tempel, die Geschichte kennt ihr bestimmt alle, dass David sagt, ja, die Bundeslade, ich möchte dir ein Haus bauen, ich wohne in so einem schicken Palast und du hast kein Haus, nur ein Zelt, was wir immer wieder abbauen und aufbauen, ich möchte dir ein Haus bauen. Und dann kommt Nathan, der Prophet, und sagt, du darfst ein Haus bauen, also Gott gibt Segen zu diesem Plan, aber nicht du baust ihm ein Haus, sondern er baut euch oder dir ein Haus. Und dann gibt auch Gott die ganzen Anweisungen für den Tempel. Und das können wir noch weiterspannen. Ihr kennt Psalm 127. Wenn Gott nicht das Haus baut, dann bauen die Menschen umsonst. Und wenn Gott nicht das Haus bewacht, dann wachen die Wächter umsonst. Und der Tempel, wovon Jesus sagt, ihr könnt diesen Tempel abreißen und ich werde einen neuen Tempel in 3 Tagen aufbauen, den bauen auch nicht wir Menschen. Den hat Jesus gebaut. Der Tempel, der du bist, der ist von Gott geschaffen. Dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Den hat Gott gemacht. Wir können uns zur Verfügung stellen, aber am Ende ist es Gott, der den Ort der Gottesbegegnung schafft. Und Gott kann dir überall begegnen, von außen, von innen, aber Gott ist souverän. Wir können uns zur Verfügung stellen und drum bitten, und Gott hört hoffentlich unsere Gebete, aber ich glaube, es ist wichtig, mir ist es zumindest aufgefallen, und ich lerne es auch gerade in meinem eigenen Leben, am Ende ist es immer Gott, der baut. Gott ist der Aktive, der auf uns zukommt, der den ersten Schritt tut. Der Berg Sinai oder auch Horeb, da wieder die Wolke, die den Berg umhüllt, die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Berg Sinai nieder und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag rief der Herr Mose mitten aus der Wolke zu sich. Die Herrlichkeit des Herrn sah für die Israeliten aus wie ein loderndes Feuer auf dem Berggipfel. Mose ging direkt in die Wolke hinein und stieg weiter auf den Berg hinauf. 40 Tage und 40 Nächte blieb er auf dem Berg. Hier sind interessante Dinge drin enthalten. Man kann wirklich nicht auf alles eingehen. Allein eben diese Herrlichkeit des Herrn, Kavod, das ist echt ein Thema für sich. Aber worauf ich kurz eingehen möchte, ist, dass der Ort der Begegnung Gottes immer irgendwie auch im Zusammenhang mit dem Sabbat steht. Also dass die Wolke den Berg 6 Tage lang umhüllt hat und am 7. Tag der Herr zu Mose sprach, das ist der Sabbat, und am Sabbat darf man 39, also laut Judentum, 39 Tätigkeiten nicht tun, und zwar sind das die Tätigkeiten, die notwendig waren, um die Stiftshütte zu bauen. Habe ich zumindest gelesen. Das heißt, an diesem Tag sollen wir ruhen und einfach offen sein für die Begegnung mit Gott, dass Gott zu uns sprechen kann und dass wir eben wirklich ausruhen von unseren Werken, dass wir 6 Tage eben gearbeitet haben und dann ausruhen und in die Gegenwart Gottes kommen. Hier das Feuer, also ich habe ja auch geschrieben, Gott begegnet uns durch besondere Orte wie den Berg Sinai, aber auch durch besondere Elemente. Die Wolke hatten wir schon, hier kommt jetzt noch das Feuer dazu. Denken auch an die Wolkensäule und die Feuersäule, die das Volk Israel durch die Wüste führt. Also Gott kann uns letzten Endes durch jedes Element, durch alles, was geschaffen ist, begegnen. Aber auch die Gebote, die Gesetze, die 10 Gebote, aber auch alle anderen Gesetze, die Mose von Gott empfangen hat, sind ein Ort der Gottesbegegnung. Wir können Gott in seinem Wort begegnen. Und deshalb sind die 10 Gebote auf den beiden Tafeln ja auch das Allerheiligste tatsächlich, weil Gott sein Wort, seine Gebote, sein Gesetz dem Mose gegeben hat. Etwas wie eine Richtschnur, wie ein Licht auf dem Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Weg. Und deshalb sollten die in die Bundeslade, und die Bundeslade hatte einen goldenen Deckel mit den Cherubim da drauf. Genau. Und auch in diesem Gesetz können wir Gott begegnen. Das ist ganz wichtig, weil, ich meine, ihr seid ja alles Christen, ihr wisst, dass am Ende Jesus steht und Jesus ist das erfüllte Gesetz Gottes. So, jetzt kommen wir zur Stiftshütte, endlich. Also nochmal wichtig, das sind praktisch... Ach nee, das habe ich jetzt doch andersrum, ist egal. Wenn ihr etwas über die Stiftshütte lesen wollt, gibt es im Grunde im Alten Testament Kapitel, wo es viel um die Stiftshütte geht. Das ist das 2. Buch Mose, Kapitel 25 und eigentlich bis 31 geht es immer wieder um die Stiftshütte, wie alles da drinnen aussehen soll, wie es gebaut werden soll. Und im Neuen Testament ist es der Hebräerbrief, der Verfasser des Hebräerbriefes beschäftigt sich sehr viel mit der Stiftshütte. Vor allen Dingen in den Kapiteln 8 bis 10. Hier sagt Gott jetzt eben als Auftrag, die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Das Heiligtum und seine Einrichtung sollt ihr genauso anfertigen, wie ich es dir, Mose, zeigen werde. Und hier kommt ein besonderes Wort, nämlich das Wort wohnen einerseits und seine Einrichtung, das ist eigentlich auch die Wohnung gemeint. Das kann die ganz normale Wohnung sein und das Wohnen, wie wir eben in unseren Häusern wohnen. Und hier sagt Gott, ich will bei euch wohnen. Also ich möchte bei euch wohnen, wie ihr untereinander in Zelten wohnt, so möchte ich auch in einem Zelt wohnen und bei euch sein. Dieses Wort wohnen oder auch Zelten, so könnte man es auch übersetzen, es waren ja Nomaden, deshalb haben die immer gezeltet und deshalb bedeutet es auch bedeutungsgleich mit wohnen. Das kommt ganz am Ende im Buch der Offenbarung nochmal und auch im Johannesevangelium, komme ich gleich drauf, wenn wir uns dem Neuen Testament nähern. Das hebräische Wort ist Mishkan, also Wohnung oder Wohnstatt oder auch Zelt. An anderen Stellen wird die Stiftshütte auch als Ohel Moed bezeichnet, das Offenbarungszelt oder Zelt der Begegnung. Ja, das sind ein paar Daten, die ich aus dem Internet gezogen habe, aus Wikipedia. 1450 vor Christus wurde eben die Stiftshütte als mobiles Heiligtum aufgebaut. Das heißt, es konnte immer wieder abgebaut werden und ist dann mit den Israeliten mitgegangen bis ins verheißene Land. Und das Interessante ist, dass einerseits die Bundeslade mit den Gesetzestafeln total heilig ist. Also wer sie berührt, stirbt. Ne? Da gibt es Reinigungsvorschriften, weil steht genau fest, wer die tragen darf. Also da ist ein besonderer Ort. Und sie ist ja auch golden, das heißt, wenn die da mit der Bundeslade voran durch die Wüste marschiert sind, haben alle da drauf geschaut. Es war total offensichtlich, das ist das Heiligste, was wir haben. Aber wenn die sich dann niedergelassen haben und dieser Vorhof aufgebaut wurde, das Heilige und das Allerheiligste, war es ja ganz im Innern. Da hat es niemand mehr gesehen, da war es wie versteckt. Und das finde ich eine schöne Spannung der Begegnung mit Gott, dass manchmal ist Gott offensichtlich da, wir müssen gar nicht lange suchen. Und manchmal ist er nicht so offensichtlich da, sondern eher im Verborgenen, wo wir auch nicht so leicht hinkommen. Genau, Tabernakel ist aus dem Lateinischen praktisch die Übersetzung von Zelt der Begegnung, wird auch im Englischen manchmal auch das Kirchengebäude Tabernacle genannt, also auch der Ort oder das Zelt der Begegnung. Die Funktionen der Stiftshütte waren eben, die Gegenwart Gottes bei seinem Volk sichtbar zu machen für das Volk, dass Gott dort mit den Menschen kommunizieren kann, vor allen Dingen eben über die Priester dann zu den Menschen hin und natürlich der Ort, wo die Schuld gesühnt werden konnte. Die Stiftshütte war dann später auch ein Vorbild für den Bau des Tempels in Jerusalem und, das ist natürlich das Allerwichtigste für uns heute, die Stiftshütte ist schon ein Abbild des himmlischen Heilsplans und das ist immer wieder total erstaunlich, faszinierend, wenn man sieht, wie Jesus Christus alles erfüllt hat. Hier einfach mal ein Bild, ihr habt bestimmt auch schon Bilder gesehen von der Stiftshütte, also der Zaun drumherum. Von Osten her gab es dann ein Tor. Durch wie viele Türen seid ihr heute gegangen?
Drei,
genau. Die äußerste Tür praktisch zum Vorhof, die war immer im Osten. Dann die nächste Tür vom Foyer zum Flur wäre hier die Tür vom Vorhof ins Heilige. Es waren damals natürlich alles Vorhänge oder Decken, die man auseinander gemacht hat. Und im Heiligen war nochmal ein kleiner Raum mit einem Vorhang, das zum Allerheiligsten. Das war sozusagen diese Tür zum großen Saal. Ja, so wie Gott den Menschen in der Stiftshütte begegnet ist, so ist er dann den Menschen natürlich auch im Tempel begegnet. Hier habe ich ein Beispiel, wo eben David, das hatte ich euch schon erzählt, Gott ein Haus bauen will, aber Gott sagt am Ende dann, ich baue dir ein Haus. Jetzt sind wir im Neuen Testament angelangt, Orte der Gottesbegegnung im Neuen Testament. Da hat sich gar nicht so viel geändert, denn Gott ist ja immer derselbe, der hat immer dieselben Möglichkeiten, zu uns zu sprechen. Auch hier spricht er viel durch Träume, Visionen und Engel. Da habe ich einfach das Beispiel mal von Josef genommen, zu dem ein Engel spricht und dieser noch im Traum, also praktisch zwei Dinge miteinander verwoben. Und er ihm ja eine tolle Verheißung macht, dass das Kind, was Maria erwartet, Jesus sein wird. Und dass dieser Jesus der Messias ist, der lang ersehnte Messias, der das Volk Israel von seinen Sünden befreien wird. Ihr kennt noch viele andere Engelsbegegnungen. Ein besonderer Engel, wo auch der Raum eine Rolle spielt, nämlich der Tempel, ist Zacharias, der war ja auch Priester. Er war im Heiligtum und da erschien ihm ein Engel des Herrn, dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Wisst ihr noch, wo das Rauchopfer war auf eurem Weg? Ja, Elke, wir sind hier in der Schule, in der
Sonntagsschule.
Da ist der Brandopferaltar, da geht es um unsere Schuld, die wir loswerden. Womit wird immer Rauch gleichgesetzt? Genau, vor dem Allerheiligsten ist der Räucheraltar. Das sind sozusagen die Gebete, die Fürbitten, ne, der Heiligen, werden gerne mit dem Räucherwerk verglichen. Und hier hört Zacharias diese einerseits schöne Nachricht, aber ihn hat sie so schockiert, dass er erstmal ungläubig war und stumm wurde, dass auch seine Frau im hohen Alter noch ein Kind bekommt. Ja, und der allerschönste Ort der Gottesbegegnung ist Jesus Christus selbst. Ich habe hier nur drei Beispiele ausgesucht, aber wir könnten natürlich noch ganz, ganz viele mehr suchen. Aber Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, durch die drei Türen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt praktisch ins Allerheiligste als durch mich. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir können in Jesus, in der Person Jesus Gott begegnen, dem allmächtigen Schöpfergott, der uns sonst ja verborgen bleibt, der wird in der Person, im Menschen Jesus Christus erlebbar, spürbar, sichtbar, hörbar. Das ist ein Wunder. Das ist ein Meisterwerk, das ist ein Geheimnis. Das ist das Größte, das ist das Heilswerk Gottes in der Welt. Und Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und dieses mitten unter ihnen spielt auch ein bisschen, also es gibt immer wieder so diesen Ausspruch, mitten unter ihnen sein. Ich werde, Gott sagt oft im Alten Testament, und dann werde ich mitten unter euch sein. Das geht ein bisschen in Richtung, ich wohne unter euch, ich wohne in eurer Mitte. Ich möchte nicht ein ferner Gott sein, sondern ich möchte euch ganz nah sein. Ich möchte mitten unter euch wohnen. Und Jesus sagt praktisch darauf Bezug nehmend, ich bin der lebendige Gott, der mitten unter euch wohnt, wenn ihr euch in meinem Namen versammelt. Sozusagen, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann wird dort das Zelt der Begegnung aufgebaut. Und jetzt kommt noch ein ganz toller Zusammenhang auch im Johannesevangelium, im Prolog, im ersten Kapitel. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Wir denken an den siebenarmigen Leuchter, die Menora. Er kam in sein Eigentum. Gott hat die Welt geschaffen, es ist sein Eigentum. Jesus ist Gott gleich, sein Sohn, kommt in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind, wiedergeboren durch den Heiligen Geist, gewaschen durch die Taufe. Und das Wort ward Fleisch, also Mensch, und wohnte unter uns. Hier haben wir wieder das Wort wohnen. Und da steht im Griechischen eigentlich ein Wort, was man auch Zelten nennen könnte. Also auch hier wieder der Bezug zu der Stiftshütte, wo Gott sagt, ich will unter euch wohnen, ich will mit euch ziehen. Durch den ganzen Weg durch die Wüste bis ins verheißene Land. Ich will bei euch wohnen. Und hierauf nimmt Johannes Bezug und sagt, dieses Wort Gottes, das Lebendige, der in sein Eigentum kommt, der wohnt unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, da sind wir wieder bei Kavod, die Herrlichkeit Gottes, die Bundeslade, das Gold, als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Weiter im Prolog, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und es ist reine Gnade, dass ihr hier reinmarschieren könnt und euch ganz vertraut fühlt. Es ist reine Gnade, dass wir Gott begegnen können, dass wir zu ihm beten können. Stellt euch das mal vor, dass das nicht so natürlich war für die Menschen damals. Ich finde es schon wichtig, dass wir das einmal wirklich Schritt für Schritt so durchmachen und begreifen, was das Privileg ist, was wir haben durch unseren Glauben an Jesus Christus. Und ich habe vorhin gerade gedacht, als ihr alle so reingekommen seid, für jedes Gebetsleben, also für jeden Tag, wenn wir morgens beten, ist das natürlich ein langes Prozedere. Dafür ist es vielleicht zu viel und auch nicht notwendig. Aber wenn du dich mal von dir selber entfernt hast, und wenn du das Gefühl hast, ich höre Gott nicht mehr, er ist mir fremd geworden, ich verstehe nicht mehr, welche Stimme ist jetzt wirklich von Jesus und der eine sagt das, der andere sagt das. Also wenn du dich selber ein bisschen verlierst, dann finde ich diesen Weg sehr hilfreich. Also da möchte ich fast meine Hand ins Feuer legen und sagen, ich verspreche dir, wenn du diesen Weg gehst von Lob und Dank über Buße, reinwaschen, Abendmahl feiern, also eins werden mit Jesus, das Licht wahrnehmen, das Wort Gottes lesen als Licht auf deinem Weg, dann Fürbitten vor Gott bringen, deine ganzen Anliegen vor Gott bringen, das Räucherwerk aufsteigen lassen und dann Gott anzubeten für das, was er ist. Ich glaube, du würdest zurückkommen in seine Nähe. Ja. Und dann eben der Bezug auch zum Thema, so wie Michael das genannt hat, die Stiftshütte. Im Alten Testament, Volk Israel und dann eben die Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Ihr kennt alle die Geschichte, wo Jesus der samaritischen Frau am Brunnen begegnet und die beiden miteinander ins Gespräch kommen. Die Samaritaner haben ja auch einen Glauben entwickelt und die haben eben geglaubt, dass die Bundeslade irgendwann, die irgendwann auch nicht mehr auffindbar war, dort auf dem Berg Gerizim erscheinen würde, wenn die Endzeit da ist. Das ist also deren Glaube verbunden mit der Endzeit. Und hier sagt Jesus aber, dass erstmal das Heil von den Juden kommt, ungefähr in der Mitte. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, denn Jesus ist ja schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus ist derjenige, der den Geist verheißt seinen Jüngern, der sagt, wartet in Jerusalem, bis ihr den Geist empfangt. Und Jesus hat von sich selbst gesagt, ich bin die Wahrheit. Und wer die Wahrheit erkennt, den wird die Wahrheit frei machen. Also nimmt er wieder Bezug auf sich selbst. Und der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich würde fast so weit gehen, dass die Menschen zur Zeit des Alten Testaments, die Gott begegnet sind, wir lesen ja auch viele Geschichten im Alten Testament vom Geist Gottes, wo Menschen verzückt werden, in Verzückung geraten, wo sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Dass der Geist und die Wahrheit waren ja auch schon immer da. Und dass da, wo Gott den Menschen so begegnet, durch den brennenden Dornbusch oder eben durch Engel oder Träume und Visionen. Ich denke zum Beispiel auch an Jesaja im Tempel, wo der ganze Tempel erfüllt ist von der Herrlichkeit Gottes. Da ist auch Geist und Wahrheit da. Das geht gar nicht anders. Weil immer der dreieinige Gott anwesend ist. Geist, Jesus, Gott Vater. Und das wird natürlich nicht anders sein zur Zeit des Neuen Testaments beziehungsweise bis heute. Aber auch zur Zeit des Neuen Testaments bis heute kann Gott uns auch immer noch durch Träume begegnen, durch Visionen und natürlich ganz viel im Gebet, im gemeinsamen Gespräch mit Gott. Hier nur ein Beispiel. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Beispiele, wo Gott Petrus begegnet. Er hat gebetet auf dem Dach seines Hauses und dann hat er eine Erscheinung, eine Vision von dieser Decke, die runterkommt mit den ganzen unreinen Tieren und Gott spricht zu ihm. Es ist also nicht nur eine Vision, sondern er hört Gottes Stimme, die sagt, nenn du nicht unrein, was ich rein genannt habe. Und da geht es ja dann um die Heiden, die eigentlich eben immer unrein genannt wurden, aber wo Gott sozusagen sagt, ihr sollt sie nicht mehr unrein nennen, sondern sie dürfen auch den Heiligen Geist empfangen. Gott hat eben Freude an allen Menschen, die ihm im Geist und in der Wahrheit begegnen. Durch Zeichen und Wunder, durch die Apostel sind ja auch viele Zeichen und Wunder geschehen. Und am Ende von diesen Zeichen und Wundern ist es oft so oder eigentlich immer so, dass die Leute zum Glauben kommen. Das heißt, es ist immer eine Gottesbegegnung. Wenn ein Wunder geschieht, gewirkt aus der Kraft des Heiligen Geistes, ist es eine Begegnung mit Gott. Und jetzt kommt das Wichtige, wir begegnen Gott in Jesus. Jesus ist die Erfüllung der Stiftshütte, kommen wir gleich nochmal drauf. Er ist die Erfüllung dieses Heilsplan, der sich abbildet in der Stiftshütte. Aber die Gemeinde spielt eine ganz besondere Rolle in diesem Heilsplan. Hier ist es Paulus, der schreibt, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, das ist immer wichtig, die wir an ihn glauben, die an Jesus glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser irdischen wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Es gibt eine ganz enge Verbindung zwischen Christus und der Gemeinde. Christus ist das Haupt, die Gemeinde ist der Leib. Die Gemeinde hat eine Berufung, nämlich ein Ort der Begegnung Gottes zu sein. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt. Die Gemeinde ist erfüllt von Christus. Der Weinstock und die Reben, die durchflutet werden vom Heiligen Geist, der alles mit seiner Gegenwart erfüllt. Noch deutlicher wird es hier, wo Paulus schreibt, das war sein unabänderlicher Plan und nun wurde er durch Christus, Jesus, unseren Herrn erfüllt. Durch Christus und unseren Glauben an ihn können wir nun ohne Furcht und voller Zuversicht zu Gott kommen. Ich habe den wichtigsten Satz weggelassen. Also wir können voller Zuversicht zu Gott kommen, deshalb auch dieser schnelle Weg hier rein. Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Die Gemeinde hat die Berufung, dass sie offenbart, wo Jesus Christus lebt, wo er wirkt. Das ist eigentlich die Berufung von christlicher Gemeinde, dass da, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, Christus gegenwärtig ist und Christus sichtbar wird. Dass dort die Herrlichkeit Gottes erscheint und dass Menschen das auch spüren und erleben dürfen. Und nicht nur hier auf der Erde, sondern die Gemeinde ist auch auch für die Mächte im Himmel ein Zeichen der Herrlichkeit Gottes, der Gegenwart Gottes. Darum hier auch nochmal dieser andere Vers, den ich euch vorhin schon vorgelesen habe. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, dort wohne ich bei ihnen. Und das Allerwichtigste, und das ist der letzte Vers jetzt zu den Orten der Gottesbegegnung, Offenbarung 21, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und dann die große Stimme vom Thron her, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Da kann man auch Zelt Gottes, hätte man übersetzen können. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Und da wird Bezug genommen auf die Stiftshütte. Der das schreibt, Johannes, hat die Stiftshütte im Kopf. Der weiß, was das bedeutet, wenn er da schreibt, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Gott wird mitten unter ihnen wohnen, genauso wie damals die Stiftshütte mitten, wenn die gelagert haben, war da die Stiftshütte, die wurde aufgebaut und im Norden, im Osten, im Westen und im Süden hat sich das Volk gelagert. Da gab es Vorschriften, welche drei Stämme sich jeweils in welcher Himmelsrichtung lagern sollten. Und in der Mitte war dieser Vorhof mit dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Gott wird mit ihnen sein. So, jetzt kommen wir zur Stiftshütte, zum Aufbau. Wir hatten ja vorhin schon mal ein Foto gesehen und jetzt habt ihr das auch gut im Kopf, denn ihr seid es ja durchlaufen, das war der Sinn der Sache. Ihr seid von Osten her, mal angenommen, in den Vorhof gekommen, eben durch einen Vorhang oder einen Zelteingang. Dann kommt ihr zum Brandopferaltar, wo für die Sünde ein Opfer gebracht wird. Dahinter ist das Wasserbecken für Waschungen. Genau. Und der Vorhof ist, sage ich mal, das Größte von allem. Und in diesem Hof oder in diesem Raum, der umgeben ist von einem Zaun, steht das Heilige und innen drin nochmal das Allerheiligste. Vorne abgetrennt mit einem Vorhang und innen drin auch nochmal. Hier sieht man nochmal das Heilige auch von drinnen. Der Vorhof war, wie gesagt, für alle Israeliten das Heilige. Dieser zweite Raum hier nur für die Priester und das Allerheiligste für den einen Hohenpriester einmal im Jahr an Yom Kippur, dem Versöhnungstag. Links der siebenarmige Leuchter, rechts der Tisch mit den 12 Broten. Dieser Tisch enthielt auch noch Kelche für Trankopfer oder auch Geschirr für die Brote. Dahinter dann der Räucheraltar und dann hinter dem Vorhang das Allerheiligste mit der Bundeslade und den 10 Geboten. Im Neuen Testament ist der Hebräerbrief ab Kapitel 8, der Verfasser nimmt sehr Bezug auf die Stiftshütte und macht nochmal deutlich, dass im Grunde genommen Jesus Christus alles ist. Alles, was in der Stiftshütte abgebildet ist, findet in Jesus seine Vollendung. Da ist das Heilswerk, das Gott sozusagen als Vorbild gegeben hat, in der Stiftshütte abgebildet. Ne? Gib Acht, alles genau nach dem Urbild angefertigt. Dass alles genau nach dem Urbild angefertigt wird, das ich dir hier auf dem Berg gezeigt habe. Nun ist aber Jesus zu einem viel höheren Priesterdienst berufen worden als die Priester auf der Erde. Sein Priesterdienst ist um so viel höher, als der Bund besser ist, der durch Vermittlung von Jesus zwischen Gott und den Menschen geschlossen wurde. Ein ganz neuer Bund, aber nicht ein Bund, das ist wirklich wichtig zu sagen. Es geht nicht darum zu sagen, das Alte Testament oder der alte Bund ist vorbei. Das gilt nicht mehr, sondern im Gegenteil, er wurde erfüllt. Das ist ein Unterschied. Der alte Bund wurde erfüllt durch Jesus und dadurch ist ein neuer Bund entstanden. Mit neuen, sehr viel besseren Zusagen und Verheißungen, weil es natürlich auf die Ewigkeit bezogen ist. Ja. Christus ging nicht in ein Allerheiligstes, das Menschen errichtet haben und das doch nur eine unvollkommene Nachbildung des wirklichen Allerheiligsten ist. Er ging in den Himmel selbst, um von jetzt an ständig in der Gegenwart Gottes zu verweilen und bei ihm für uns einzutreten. Jesus hat wir haben also freien Zutritt zum Allerheiligsten. Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht, diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Der Vorhang aber, das ist er selbst. Er sagt ja auch, ich bin die Tür. Er sagt, ich bin das Brot. Er sagt, ich bin das Licht. Er sagt, wer an mich glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Mein Blut ist praktisch das Wasser, das euch reinwäscht. Also egal an welcher Stelle, wir können immer Bezug nehmen auf Jesus Christus, was er für uns erworben hat. Hier nochmal eine Übersicht. Heute gilt, wir dürfen, alle, die an Jesus glauben, dürfen in den Vorhof. Alle, die an Jesus glauben, ins Heilige. Alle, die an Jesus glauben, ins Allerheiligste. Und das Allergrößte, Tollste ist, dass Jesus ein für alle Mal ein Opfer dargebracht hat, was unbefleckt war, vollkommen und das alle anderen Opfer unnötig macht. Diese Stiftshütte findet sich dann auch in den Abbildungen oder in den Bauten der Tempel wieder. Also da hat man darauf Bezug genommen, auch in manchen Synagogen, nicht in allen, aber es gibt manche Synagogen, die auch sich an der Stiftshütte orientieren oder die bestimmte Elemente aus der Stiftshütte übernommen haben. Und selbst die Kirche, so fand Martin Luther, hat auch diese Dreiteilung, wie wir sie bei der Stiftshütte mit dem Vorhof finden. Er vergleicht hier den Kirchhof mit dem Hof des Zeltheiligtums. Er vergleicht das Langhaus, also das nennt man auch das Kirchenschiff, mit dem Heiligen. und dann eben den Chorraum, der Altarraum mit dem Allerheiligsten. Und so vom Gefühl her geht das manchen auch so. Es gibt immer wieder, ich treffe immer wieder gerade ältere Menschen, die sich schwer tun, in den Altarbereich zu kommen, weil es für sie was Heiliges ist. Und früher in der katholischen Kirche musste man da auch knien und da durften auch nicht alle hin. Also war schon ein besonderer Bereich so rund um den Altar. Genau, hier nochmal der Bezug zu Jesus, wie Jesus Christus die Erfüllung ist. Der Brandopferaltar, Jesus ist das unbefleckte und einmalige Opferlamm, sein Leib und sein Blut. Das feiern wir beim Abendmahl. Das Wasserbecken für die Waschungen, Jesus, das Wasser des Lebens, der uns durch die Taufe zu einer neuen Kreatur macht. Der Tisch mit den 12 Broten, Jesus das Brot und letztlich auch der Wein, weil es eben auch um Trankopfer geht. Der siebenarmige Leuchter, Jesus das Licht der Welt, wir sollen das Licht der Welt sein. Der Räucheraltar, die Gebete der Heiligen. Das heißt, wo man sich mit Gott eins macht und so Fürbitte tut, wie Gott es letzten Endes sich auch wünscht für die Welt, weil er möchte ja die Welt auch erlösen von all dem Unheil, was hier immer noch stattfindet, von der Finsternis. Und die Bundeslade mit den 10 Geboten. Jesus ist das erfüllte Gesetz. Er hat es nicht abgeschafft, er hat es nicht aufgeweicht, sondern er hat es erfüllt. Jesus das lebendige Wort, Jesus der neue Bund. Und zum Schluss, drittens, die Bedeutung der Stiftshütte für uns. Das habe ich schon ein bisschen versucht anzudeuten durch die verschiedenen Stationen, die ihr auf dem Weg hier reingegangen seid. Und ich sage mal, ich finde es nicht für jede stille Zeit passend. Es ist einfach viel, was man dann sozusagen nacheinander abarbeiten müsste. Und darum geht es ja nicht. Wir wollen ja Gott begegnen und wir wollen ja nicht wieder das Gesetz aufleben lassen, dass man das so machen muss, um irgendwie Gott begegnen zu können. Ich bin dankbar, dass wir das nicht müssen. Wir sind befreit davon und das hat Jesus uns erwirkt. Aber wie ich es vorhin schon gesagt habe, manchmal gibt es Momente im Leben, da ist es hilfreich, an die Hand genommen zu werden und Schritt für Schritt sich wieder diesem Gott zu nähern, den man irgendwie verloren hat, aus dem Blick verloren hat. Es beginnt mit Danksagung. Ich lese jetzt nicht die ganzen Bibelverse vor. Ich werde die PowerPoint dann zum Download bereitstellen. Dann als zweites das Sündenbekenntnis, dass man eben auch Gott sagt, was einem bewusst ist an Sünde, dass man sich reinwäscht. Dann die Reinigung, dass wir ja, Gott bitten oder auch das aussprechen, dass wir reingewaschen werden durch unseren Glauben an Jesus Christus. Vielleicht kann man auch das Abendmahl wirklich feiern zu Hause, im Hauskreis an der Stelle. Und dann darf man auch zur Ruhe kommen, man tritt ein in das Heilige, man darf auch mal eine Weile schweigen, versuchen auf Gott zu hören. Und dann, wenn wir in das Schweigen, in die Stille, in das Heilige hineinkommen, freigewaschen von allem, was uns vielleicht so belastet hat, dann sind wir auch bereit, neue Ermutigungen zu empfangen, sozusagen zu trinken und zu essen. Ja, das Brot und das Wasser, die Nahrung für die Seele, die Ermutigung für die Seele. Und dann langsam eben ins Gebet zu kommen, in den Austausch mit Gott, in den Dialog mit Gott, wo wir auch auf Gott hören und wo wir Intercession tun, also wo wir wirklich als erlöste Kinder Gottes so für die Nöte der Welt eintreten, wie er sich das wünscht. Und dann, wenn wir das alles losgeworden sind, dass wir Gott Lobpreis und Ehre entgegenbringen und nicht mehr auf uns selber schauen oder die Nöte der Welt, die Finsternis, alles, was nicht in Ordnung ist, sondern dass wir nur noch ihn loben und preisen, ihm die Ehre geben, die er verdient hat, so wie es auch in Ewigkeit sein wird. Und das Allerwichtigste, das ist der Punkt, dass ihr nachher ja auch nach Hause gehen werdet. Dann geht ihr nach Hause und wichtig ist, dass ihr eben aus dieser Anbetung wieder in den Alltag geht und aus diesem Reingewaschensein, dass ihr begreift, nicht nur Jesus ist das Licht für dich in deinem Leben, sondern so wie er Licht für dich geworden ist, sollst du wieder Licht für andere werden. Und da sind wir wieder bei der Gemeinde. Die Gemeinde soll Jesus Christus widerspiegeln. Die Gemeinde ist der Ort der Begegnung Gottes. Im Miteinander begegnen wir Gott. Und da haben wir auch einen Auftrag. Und diesen Auftrag können wir nur wahrnehmen, wenn uns all diese Dinge bewusst sind zumindest. Wir müssen sie nicht immer durcharbeiten, aber mal das eine im Gebet zu besprechen und mal das andere, ich denke, das ist auf jeden Fall hilfreich. Und wir sollten uns all diese Dinge einfach bewusst sein. Da bin ich schon am Ende des Abends angekommen. Für den Austausch habe ich 4 Fragen vorbereitet. Ich möchte euch einfach fragen, wo begegnest du Gott? Welche Bedeutung haben Kirchen und Altäre für dich? Ich würde es mal erweitern, auch heilige Orte. Gibt es für dich überhaupt einen heiligen Ort in der Natur?
wo du gut mit Gott in Kontakt kommst. Oder auch zu Hause, hast du einen Ort zu Hause? Ich habe so Orte zu Hause, wo ich automatisch, wenn ich mich in den Sessel setze, bin ich irgendwie in der Gegenwart Gottes. Einfach weil das eine Regelmäßigkeit ist, ne? Das ist auch eine Gewohnheit. Und ich denke, es ist gut, solche Orte zu haben. Vielleicht auch mal die Frage zu klären, was ist wichtiger? Ein geografischer Ort der Gottesbegegnung oder ein geistlicher Ort der Gottesbegegnung? Vielleicht kann man gar nicht sagen, was wichtiger ist. Aber vielleicht kannst du es auch. Und hilft dir der Aufbau der Stiftshütte in deinem eigenen Gebetsleben? Da könnt ihr euch auch gerne drüber austauschen. Die Bibellese, das dürft ihr gerne zu Hause machen, wenn ihr Lust habt, da einfach nochmal tiefer einzusteigen. Wie gesagt, im zweiten Buch Mose, Kapitel 25 folgende und der Hebräerbrief ab Kapitel 8 bis 10 ungefähr bietet sich an, um zu diesem Thema tiefer einzusteigen.